Hallo und herzlich willkommen zum Narrentalk Nummer 251, dem Podcast von www.dvdnarr.com. Mein Name ist Andreas und mit mir heute am Mikrofon sind...
Hallo, hier ist Stefan.
Und Wolfgang, hallo.
Hallo. Ja, wir sind wieder vollzählig, was ich sehr gut finde. So ist es einfach am besten. Und wir starten wie immer mit ein paar Trailern, die Stefan für uns ausgesucht hat. Und beginnen wollen wir mit Believer, Stefan.
Ja, fand ich tatsächlich ganz interessant. Also hatte ich vorher noch nichts von gehört und bin auch nur durch Zufall irgendwie drüber gestolpert, weil auch irgendwie keiner mitspielt, den ich kenne oder ähnliches. Aber beim Trailerstöbern, sage ich mal, bin ich drüber gestolpert. Sieht jetzt nicht weltbewegend aus, aber so diese Geschichte mit dem der Verbrecher, Kultist oder wie auch immer, der einen Dame im Gerichtssaal was zuflüstert und eventuell, wie es aussieht, da ja einen Fluch oder ähnliches weitergibt, sodass sie sein Schaffen fortführt, fand ich eigentlich ganz nett und jetzt nicht zu ausgelutscht. Handwerklich sah der auch in Ordnung aus, wie gesagt, auch nichts Weltbewegendes, aber wenn der irgendwie atmosphärisch und spannend einigermaßen daherkommt, dann würde ich definitiv meinen Blick riskieren, beziehungsweise das würde ich auch so in der Hoffnung, dass er halt spannend und atmosphärisch daherkommt.
Ja, Wolfgang?
Ja, mir zu spannend und zu atmosphärisch. sah irgendwie wie ganz okay aus. Ich muss gestehen, ich habe es im Trailer zuerst gar nicht so verstanden, was da passiert. Aber ja, es ist wohl so, wie du gesagt hast, dass da halt irgendwie dieser Fluch oder was auch immer weitergegeben wird und da dieses Mädchen oder diese junge Frau dann ihre Familie oder was auch immer terrorisiert oder was auch immer. Man sieht da dann ein bisschen so die blutüberströmten Hände und so. Könnte durchaus vielleicht auch ganz spannend sein, aber wäre jetzt nicht so mein übliches Beuteschema, sage ich mal, und da wird der vermutlich außen vor bleiben dann auch.
Ja, sah okay aus. Also ich sei halt schon sehr, wie soll ich sagen, ausgelutschte Story so ein bisschen und von daher kann es was werden. Der Regisseur hat wohl sehr viel Horrorfilme gedreht oder fast nur, soweit ich das sehen konnte. Okay. Da ist aber kein Film dabei, den ich irgendwie kenne. Das Einzige, was mir ein bisschen vorkommt, ist dieser Call mit diesem Raben, mit Sean Patrick Flannery aus dem Jahr 2007, den ich auch nie gesehen habe. Aber da kann ich mich zumindest daran erinnern, dass irgendwie der mir mal irgendwo untergespült wurde. Aber
ja, den habe ich mal gesehen, nicht. Aber erinnere ich mich nicht wirklich dran.
Okay. Ja, wie gesagt, der Rest von seinen Filmen sagt mir gar nichts, aber der scheint dann ja ein Faible dafür zu haben. Ich kenne zumindest die Hauptdarstellerin Lauren Lee Smith.
Woher?
Habe ich das? Ich glaube, bei Shape of Water hatte sie mitgespielt und bei Get Carter.
Okay. Muss ich dann tatsächlich mal nachgucken. Die habe ich zumindest jetzt nicht so bewusst.
Die sah bekommen. Da aber auch noch ein bisschen anders aus. Ich weiß nicht, ob die da eine andere Haarfarbe auch hatte oder so. Und natürlich auch wahrscheinlich ein bisschen jünger war. Get Carter ist ja auch schon jetzt aus dem Jahr 2000.
Ja, irgendwie so, ne?
Und wahrscheinlich auch nur kleinere Rollen oder so. Aber ich glaube, am bekanntesten dürfte es auf so einem Softporno sein aus dem Jahr 2005. Der... Ja, also nicht Softporno, aber halt so ein Erotikstreifen. Ich glaube, warte mal, Lie with Me oder so hieß der, glaube ich.
Ich war jetzt gerade auch ein bisschen irritiert, wie du Get Carter gesagt hattest, weil ich habe mir zufällig das Original erstmal wieder angeschaut. Der ist aber von Anfang der 70er.
Nein, der mit Stallone.
Okay.
Dieses Pseudo-Remake oder was auch immer. Genau. Nee, also. Sie ist nicht mega bekannt, aber die ist ganz gut und solide, sage ich jetzt mal, in dem, was sie spielt.
Mhm. Gut. Ah ja, jetzt habe ich tatsächlich auch mal nachgeguckt. Ja, Sheldon Wilson als Regisseur. Ja, du hast recht, der hat eine Zeit lang immer so B-Horrorfilme rausgebracht. Ich durchforste es auch gerade. Shallow Ground kenne ich noch. Shallow Ground und Screamers 4.
Okay.
Genau,
ja, das sind jetzt ist nicht alles, so die... alles an mir vorbeigegangen.
Ja, ja. Genau, aber es ist ja auch ein bisschen lange her. Also Shallow Ground war 2004, Call 2006 und Screamers 2009. Und seitdem habe ich da irgendwie auch nichts weiter so von ihm gehört. Also ja, wie gesagt, ich bin nicht uninteressiert und würde natürlich kein großes Geld ausgeben, aber wenn er mir über den Weg läuft, behalte ich das mal im Hinterkopf.
Ja, um das abzuschließen, geht mir ähnlich. Also es ist jetzt kein Überflieger oder so, aber ja, könnte ich mir bei Gelegenheit mal anschauen. Aber ich würde es, glaube ich, auch nicht vermissen, wenn ich ihn nicht gesehen hätte. Gut, dann kommen wir zu Trailer Nummer 2, was ein bisschen sehr anderes, würde ich sagen. Eureka heißt der Film und ja, Wolfgang, was für dich?
Ja, ein bisschen sehr experimentell, da mit diesen drei oder vier Zeitebenen sogar. Ja, sah alles irgendwie sehr, sehr interessant aus und ein paar coole Bilder und dann ja auch da diese Western-Teil mit Viggo Mortensen, der dann in Schwarz-Weiß und 4:3 irgendwie gedreht ist oder zumindest im Trailer
sogar noch kleiner
oder noch kleiner dargestellt wurde, ja inklusive Rand und ausgefransten Negativ außenrum, sage ich mal. Weiß ich immer nicht. Also sah jetzt, wie gesagt, sehr, sehr spannend irgendwie aus von den Bildern her, aber ich weiß halt nicht, ob das als Film funktioniert und weiß auch jetzt noch nicht nach dem Trailer, was der Film mir eigentlich für eine Geschichte erzählen will. Und dann ist es halt immer schwierig irgendwie. Das kann dann durchaus ganz interessant sein anzuschauen, aber ich würde mich da jetzt nicht drum reißen, den zu sehen, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, ich würde mich jetzt auch nicht drum reißen, aber ich finde ihn definitiv interessant und würde auch sicherlich mal einen Blick riskieren, einfach auch um herauszufinden, ob es funktioniert und um was es dann tatsächlich auch insgesamt geht. Aber es ist jetzt auch kein Film, wo ich sage, wow, den muss ich unbedingt sehen, aber er hat mich doch insoweit fasziniert, als dass ich ihm meine Chance geben würde. Stefan, bei dir?
Ja, sehe ich auch so. Also im Prinzip kann ich mich da nahtlos anschließen. Sieht definitiv interessant aus. Wäre tatsächlich so, ich sag mal, Tagesform abhängig, ob ich da Lust drauf hätte oder nicht. Aber prinzipiell, was ich so ein bisschen herausgelesen habe oder aus dem Trailer rausgezogen habe, die eine Dame sagt ja auch mit der Polizistin, dass sie ja recherchiert für einen Film. Und sie ist ja auch in der einen Szene mit Viggo Mortensen zu sehen. Also deswegen weiß ich gar nicht, ob es wirklich so viele Zeitebenen sind oder ob es wirklich nur Film im Film plus X ist. Aber das hat mich durchaus neugierig gemacht. Und die Bilder, wie Wolfgang schon sagte, sahen ganz interessant aus, auch mit dem großen Vogel und so. Also dementsprechend neugierig bin ich schon. Aber prinzipiell würde ich mich jetzt auch nicht wirklich da aktiv drum reißen, mir den anzugucken.
Ja, der Regisseur macht wohl alle paar Jahre mal einen Film. Also ich nehme an, er ist, glaube ich, Argentinier und wird auch nicht immer viel Geld haben. Er hat 2004 einen Film gemacht, Los Muertos, den ich irgendwie schon ewig auf meiner Watchlist habe. Der hat auch eigentlich bei Letterboxd mit 3,7 eine ganz gute Durchschnittswertung, aber viele Menschen haben den auch nicht gesehen. Okay. Aber die ihn gesehen haben, haben eigentlich in der Regel ganz gut bewertet. Deswegen bin ich auch mal drüber gestolpert. Aber ich habe den auch immer noch nicht gesehen, also von daher keine Ahnung. Er wird mir wahrscheinlich mit Eureka genauso gehen.
Ja.
Okay, dann kommen wir was tatsächlich, wie soll ich sagen, amüsanteres wahrscheinlich, The Radleys. Und Stefan, was für dich? Denk schon, oder?
Durchaus. Also sah jetzt auch, ich glaube, keiner wird sagen, dass eine weltbewegende Geschichte, die da erzählt wird. Oder
hallo, Vampire ist doch.
ja, in England, britisch, ja. Ne? Auch absolut, sehr, sehr auch selten. Doch. Genau. Ja. Nee, aber sah nett aus. Ne? Die beiden Hauptdarsteller, Kelly MacDonald und wie heißt er nochmal?
Damien Lewis,
genau, die kennt man halt. Also dieses übliche Familiengeheimnis. Tochter kommt erst nicht mit klar, tötet scheinbar jemanden gleich mit ihren neu gefundenen Kräften oder in diesem Fall Blutdurst. Außenseiter, Vampire, alles nichts Neues, aber sah durchaus ganz nett aus. Das Ganze britisch und sicherlich ansehbar. Also der Trailer sagt ja aus, dass es irgendwie eine Sky-Produktion ist. Also mal gucken, wie er denn hierzulande auftaucht oder zumindest ist er bei Sky in England scheinbar verfügbar irgendwie demnächst. Aber ja, sieht wie eine nette Unterhaltung aus, die man sich mal so zwischendurch angucken könnte.
Ja, also finde ich auch. Ich mag Kelly McDonald eigentlich, sehe ich immer ganz gerne. Und der Damian Lewis ist auch eigentlich ein ganz guter Darsteller. Und hier in einer etwas ja, netten doppelnden Rolle als Zwillingsbrüderpaar, das unterschiedlicher nicht sein könnte. Von daher sieht auch von der Optik her ganz gut gemacht und solide aus. Also da bin ich dann schon dabei. Wolfgang, bei dir?
Ja, kann ich mich anschließen. Sah ganz sympathisch aus, wie du schon gesagt hast. Damian Lewis in dieser Doppelrolle mit einmal als biederer Familienvater, Schrägstrich Vampir und dann einmal als ja, dann
Lebemann-Vampir oder
Lebemann-Vampir,
Rocker-Vampir
genau.
oder
Ja, das könnte ganz amüsant werden. Und dann, ja, wie Stefan schon gesagt hat, das ist jetzt nichts Weltbewegendes. Das ist halt so eine klassische Vampir-Story inklusive Einladung ins Haus, wo er seinen Bruder erstmal einladen muss, wo sie, das er dann sehr explizit auch tut. Und ja, also ganz nett. Ich würde mir den sicher auch mal anschauen.
ja. Irgendwie, ich erinnert mich, ich weiß nicht, wie der im Original heißt. Es gibt so aus den 70ern, glaube ich, einen Vampirfilm. Ich überlege noch, ich kann mich nicht mehr erinnern, wie der heißt. Es war, glaube ich, sogar ein französischer. Da geht es auch irgendwie um so einen Vampir, der eigentlich gar keiner sein will. Ich weiß, dass ich den als junges, heranwachsendes Menschlein irgendwie immer gesehen habe. Damals lief sowas auch tatsächlich noch im TV. Und ich fand den immer ganz, ganz amüsant. Und so ein bisschen fühlte ich mich da an den
Meinst du aber nicht
erinnert, so mit
die
diesem.
Serie, der kleine Vampir, oder? Wie hieß denn das, oder?
Nein,
Ist das?
nein, nein,
Nee,
nein,
nee,
das war
nicht. Nee.
schon ein richtiger. Es war auch mehr so eine Komödie. Aber ich überlege mal, was das für einer sein könnte.
Ja, bei 70er Jahre
Aber.
französischen Filmen kann ich auch nicht weiterhelfen, muss ich
Ja,
sagen.
das weiß ich. Aber nee, weil wie gesagt, da war tatsächlich noch
Okay.
im Fernsehen mehr zu sehen als heute. Von daher, naja, mal schauen. Gut, was kommt als nächstes? Als nächstes kommt Subservience mit ja, einer alten Bekannten, würde ich mal sagen, was das Horrorgenre auch betrifft. Stefan, dein Fachgebiet.
Ja, gucke ich mir an, klar. Also jetzt nicht, weil ich glaube, dass der gut wird, aber in der Hoffnung, dass der ganz okay wird. Und ich
Aber
sag
wegen
mal,
Megan
hier braucht
Fox.
man. Ja, total. Nein. Nee, gar nicht mal wegen Megan Fox. Obwohl man muss ja hier auch sagen, tatsächlich, wir brauchen keine Angst haben, dass sie hölzern spielt oder so, sondern das passt zur Rolle. Also
Ja,
dementsprechend
okay. Ja.
perfektes Casting geradezu, wenn man
Ja.
Emotionslosigkeit darstellen möchte. Und einigermaßen ansprechend aussehen, tut sie ja immer noch, sag ich mal. Na? Also, nee, fand ich ganz okay. Handlung 0815 auch irgendwo, aber trotzdem immer wieder eigentlich ansehbar, so eine Handlung, würde ich jetzt einmal behaupten, zumindest aus meiner Sicht. Und ja, hier so eine leicht erotische Komponente fand ich auch nicht verkehrt, zumindest was der Trailer so ein bisschen suggeriert hat. Ja, ist halt ne, so ein bisschen Megan mit Erwachsenen irgendwo und wie gesagt, leicht sexy und keine Kindersachen dazwischen. Fand ich, sah anständig produziert aus, zumindest solide, ist von Millennium Media, also so ein Mid-Budget-Film. Und die haben auch den Till Death produziert, einer der letzten Megan Fox-Filme, und der war echt gut. Muss nichts heißen, aber ich sag mal, gibt Schlechteres, sage ich mal. Und wie gesagt, Till Death mit Megan Fox für Millennium Media kann ich immer empfehlen. Der war echt guter Thriller. Und in der Hoffnung, dass der hier auch was bringt, ich habe noch nicht nachgeschaut, wer Regisseur war. Kann ich gleich vielleicht machen, wenn Wolfgang oder sowas dazu sagt. Aber sah unterhaltsam aus. Gucke ich mir an, wenn der irgendwie auf dem Streaming-Service auftaucht.
Ja, ich fand den auch
Ja.
ganz okay, muss ich sagen. Wie du schon erwähnt hast, nichts Weltbewegendes, aber ja, mit Android oder AI, Megan Fox, die da ja irgendwie dann das Ehepaar aus, oder die schwerkranke Frau ihrer auf Arbeitgeber dann irgendwie loswerden möchte oder wie auch immer. Das ist halt irgendwie so ein Nebenbeifilm, der sicherlich mal angeschaut werden kann. Und ich werden wir den dann vermutlich auch irgendwann, wenn es mal eine Disc dazu gibt oder so, den auf die Leihliste packen.
Ja, meins ist nicht so ganz. Also ich fand den jetzt, ich weiß nicht, hat mich irgendwie nicht so wirklich angesprochen. Bin jetzt kein Megan Fox-Fan, kann man glaube ich so sagen. Hier passt sie wahrscheinlich noch am besten in die Rolle, weil sie da nicht viel schauspielern muss. Aber ja, aber auch sonst so die Handlung und alles. Keine Ahnung, das war, fand ich eher langweilig, bin ich ganz ehrlich.
Willst du nicht wissen, was die Zukunft bringt, wenn jeder,
nö.
Wenn Elon Musk seine Roboterarmee losschickt und jeder
nachdem einen Roboter im Haus eh nicht, damit eh nicht mehr erleben werde, ist mir das relativ wurscht.
Geht schneller, als man denkt.
Nein, so schnell glaube ich nicht, aber ja, nee, danke, ja. Muss nicht sein.
Ja. Ich habe tatsächlich gerade nochmal nachgeguckt und es ist tatsächlich auch der Regisseur von Till Death und wie gesagt, den hat er recht spannend und recht ansprechend hingekriegt. Grund für mich, da auf jeden Fall noch einen Blick drauf zu werfen.
Okay, ich habe in der Zwischenzeit auch rausgefunden, welcher Film das war, den ich da meinte. Der heißt Dracula und Sohn. Dracula and Son ist tatsächlich aus Frankreich mit Christopher Lee als Vampir und der bekommt einen Sohn und der schlägt irgendwie aus der Art, weil der will nämlich auch keine beißen und so. Trägt auch alten Leuten den Einkauf nach Hause und solche Sachen. Also von daher passte das schon mit diesem, ja, man will nicht wirklich so Vampir sein oder versucht davon loszukommen. Und den habe ich ganz amüsant irgendwie in Erinnerung. Ich kann mich noch an eine Szene erinnern, da hat er als Kind eine Haushälterin, auch eine Vampirin und macht gern Streiche und schickt die halt dann ins Sonnenlicht, dass sie oder kegelt mit der Urne seiner Mutter. Also ja, tatsächlich eine amüsantere Geschichte.
Okay.
Aber gut, so viel dazu. Ein kleiner Ausflug in die 70er. Ist aus dem Jahr 76, also schon sehr alt.
Ja, noch älter als ich, also.
Ja. Gut. Dann haben wir Subservience damit abgeschlossen und kommen zu Horde. Wolfgang, ne? Ist ja auch ein kleiner Sammler und Messi.
Ja, vielleicht hat er mal deswegen nicht zugesagt. Nee, ich weiß nicht, keine Ahnung, da habe ich irgendwie kein Zugang zu dem Trailer gefunden irgendwie. Das ist, hat mich irgendwie alles nicht angesprochen. Ich kann es gar nicht irgendwie genauer festmachen oder so, aber das war irgendwie für mich jetzt auch fast schon der schwächste Trailer jetzt, oder war eigentlich der schwächste Trailer, den wir jetzt in dieser Auswahl hatten. Der hat mir einfach nichts gesagt irgendwie.
Ja, ich habe auch überlegt, mir ging es nämlich ähnlich. Er hat schon eine gewisse, wie soll ich sagen, also irgendwie interessant auf der einen Seite.
Eine stylische schon, Komponente hat er schon irgendwie, aber
ja, das war's dann aber auch. Genau, und ich habe überlegt auch, was an was oder wie ich das eben erst definieren kann und dann ist mir auch eingefallen, ich finde sowas, so Filme, einfach anstrengend. Und das ist das, was ich eigentlich bei Filmen nicht mag, so von da, wenn die so, ich weiß nicht, so aufgedreht sind und auch so, auf jeden Fall, das war so das Wort, das mir dann einfiel, anstrengend. Und deswegen kann ich mir auch da nicht vorstellen, den anzugucken. Stefan?
Ich bin mir noch nicht sicher. Also ich fand den Trailer eigentlich interessant, wo ich den ersten Mal gesehen habe und dachte, okay, könnte ich mir vorstellen anzugucken. Und das kann ich eigentlich immer noch. Ich weiß nicht, ob der gut wird, ob der anstrengend wird, ob er vielleicht auch nicht aufregend genug oder unterhaltsam auf die volle Länge gesehen ist, wie er im Ganzen wirkt und wie die einzelnen Handlungselemente da aufgebaut sind. Was jetzt im Mittelpunkt steht, so diese Sache mit der Mutter und den Flashbacks oder ihre Messy-Tendenzen oder die Beziehung, wo da die Schwerpunkte gelagert sind. Aber irgendwie reizt er mich. Ich habe keine Ahnung, wie der wahrscheinlich seinen Weg nach Deutschland finden wird, muss man auch sagen, weil das ja so ein nicht sehr kommerzielles Werk ist. Aber Er interessiert mich. Also den würde ich aus Neugier angucken, aber ich weiß nicht, ob der mir gefallen wird, weil er vielleicht zu dramalastig ist, vielleicht weil er nicht aufgedreht genug ist, weil ich zum Beispiel mit solchen anstrengenden Filmen manchmal nicht so die Probleme habe. Siehe, was weiß ich, Spun und was es da noch gibt. Aber da bin ich einfach neugierig, wie das wird und inwieweit so das nicht ganz so nüchtern ist, wirkt ja schon so von der Optik her und so nicht ganz so nüchtern präsentiert, aber wieder vielleicht noch ein bisschen Humor im Spiel ist. Wie gesagt, hat mich irgendwie neugierig gemacht. Ohne dem Wissen, so, das willst du sehen, weil du die Hoffnung hast, dass der echt gut wird, sondern einfach so von der Art her, was das wohl für ein Gesamtfilm ist. Mal schauen.
Ja, kannst uns dann ja berichten. Gut, dann kommen wir noch zu unserem letzten Trailer für heute. Den wollen wir, glaube ich, alle sehen, oder? The Red. Fange ich mal an. Nein, natürlich nicht. Also ich zumindest nicht. Ja, es ist amüsant. Ein Zombie-Känguru geht auf Killer-Tour. Aber ja, das ist halt wieder so ein wie Zombieber oder was es halt da alles gibt. Diesmal mit
Yay!
dem Känguru. Mit einem Känguru, aber das tut mir leid, ist einfach nicht meins und lockt mich auch nicht aus meinem Haus raus oder auch vor den Fernseher. Nee, verzichte. Stefan, du schon?
ja, ich mochte Zombieber. Schön, dass du ihn erwähnt hast. Nettes Shoutout von dir. Sehr gut.
Ja.
Genau, und tatsächlich basiert er auf einem Kurzfilm, Waterborne. Den hatte ich auch vor ein paar Monaten, glaube ich, mal als Review hinterlegt. Und das ist quasi die Spielfilmversion davon. Also ich habe
Okay.
das Projekt schon so ein bisschen im Auge gehabt. Ich wusste nicht, dass der The Red heißt, als er rauskam. Ich wusste nur, die haben eine längere Version davon gedreht. Und ich mochte den Kurzfilm. Ist halt von denselben Machern. Ja, Michael Biehn, warum nicht? Ja, kann daneben gehen, auf Spielfilmlänge ausgedehnt das Ganze. Aber ich würde ihn mir angucken, weil so, ja, sich nicht wirklich ernst nehmende Creature-Feature, dazu Australien, Känguru, dann nehme ich sogar den deutschen Titel Rippy, das Killer-Känguru, auf mich und werde mal berichten. Wie gesagt, ich gucke ihn mir gern an. Ich würde da nicht groß Geld für ausgeben, aber für einen kleinen Preis vielleicht ins Regal stellen oder für eine 99-Cent-Aktion auf jeden Fall mitnehmen.
Okay.
Laut
Wolfgang,
IMDb
bei
geht er
dir?
auch nur 83 Minuten, also ist jetzt auch nicht überlang.
Zumindest, dass es
Ja,
nicht so lange,
und
ja.
nachdem ja die deutsche Veröffentlichung oder Blu-ray oder 4K-Veröffentlichung schon angekündigt ist, war er auch bei Videobusters schon zu finden. Da habe ich mir jetzt gerade mal auf die Leihliste gesetzt,
Ja. Okay.
Gründe. Ja,
Aus Gründen, ja.
nee, es sah halt irgendwie herrlich doof auch aus mit diesem großen Zombie-Känguru da irgendwie und dann die australischen Stimmen und Akzente da dazu. Ach, ja, kann natürlich auch in die Hose gehen, aber der kann auch, hat das Potenzial, ganz unterhaltsam zu sein.
Genau, ich hatte auch irgendwann gedacht, der kommt bestimmt auf dem Fantasy-Filmfest. Das ist eigentlich so ein programmierter Film eigentlich dafür.
Ja.
Aber scheinbar ja doch nicht. Vielleicht, naja gut, normal achten die auch nicht drauf, dass der kurz darauf erscheint, dann bringen sie die trotzdem. Aber irgendwie hätte der gut ins Programm gepasst. Aber nein,
Ja,
dafür gibt's
das auf
andere.
jeden Fall. Ist
No.
schon so eher so ein Partyfilm auch, ne?
Ja, ich glaube auch.
Okay. Na gut, so viel zu unseren Trailern für heute. Kommen wir zu den Last Scene und ich fange mal an und kann sagen, ich war im Kino. Yay!
Yay.
Ich habe es mal wieder geschafft. Und ja, was habe ich mir angeguckt? Nach etwas oder mit etwas Verzögerung habe ich es dann tatsächlich in Longlegs geschafft. Worum geht's? FBI-Agentin Lee Harker, ein Rookie, hat bei einem Test oder macht auf sich aufmerksam, weil sie ein Haus einfach nur durchs Ansehen als potenziell ja, als Heim eines Killers identifiziert. Ihr sie begleitender Partner nimmt das Ganze nicht so ernst, geht aber trotzdem hin, um die Lage zu checken und wird an der Tür erschossen. Das ist natürlich schon sehr traumatisch. Daraufhin wird sie ein paar Tests unterzogen und wird festgestellt, dass sie dann doch ziemlich, ja nicht direkt hellseherische Fähigkeiten hat, aber sehr gute Fähigkeiten im Kombinieren und wird deswegen mit einer Untersuchung mitbeauftragt, um einen Serienkiller zu fangen, der bereits seit Jahrzehnten sein Unwesen treibt. Der Killer schafft es, Familien zu töten, ohne Hand anzulegen. Man kann zumindest nicht feststellen, dass er im Haus war, außer einer Note oder einem Zettel, den er jedes Mal hinterlässt mit Hieroglyphen, also einer unbekannten Geheimsprache. Und die soll eben dazu beitragen, dass dieser Serienkiller gefasst wird, weil diese Familien werden inklusive Kindern meistens von den Vätern umgebracht und die töten sich dann am Schluss selbst und keiner kann sich erklären, wie das Ganze funktioniert. Im Zuge der Ermittlungen stellt Lee fest, gespielt wird sie übrigens von Micah Monroe, dass diese ganze Mordgeschichte wohl auch mit ihrer Vergangenheit zu tun hat, denn der Killer meldet sich bei ihr persönlich und erscheint sie zu kennen. Ja, so viel mal zur groben Inhaltsangabe. Wurde ja im Vorfeld sehr stark gehypt, dieser Film, als ultra brutal, spannend, was auch immer, oder scariest movie of all time. Natürlich ist das alles definitiv übertrieben. Nicolas Cage spielt den Serienkiller. Insgesamt kann man sagen, ist es ein sehr guter Thriller oder ein guter Thriller zumindest. Mir hat besonders die Optik gefallen. Er arbeitet auch mit verschiedenen Bildgrößen, auch weil er eben Rückblenden hat in die, ich glaube, 70er. Und das war optisch auch von den Locations ziemlich gut ausgesucht, muss ich sagen. Die Darsteller sind auch durch die Reihe ziemlich gut. Micah Monroe habe ich schon erwähnt, Nicolas Cage auch, den man hier nicht unbedingt erkennt. Dann Alicia Witt, die man eigentlich viel zu selten sieht, meiner Meinung nach. Die mag ich einfach sehr gern. Die hat irgendwie einen Stein im Brett. Ich glaube, Stefan, bei dir auch.
Ja, klar. Rothaarig damals noch, hier nicht. Deswegen auch nicht hier ganz nicht so leicht zu erkennen. Aber
klar. Und auch schon älter inzwischen. Aber einfach eine gute Darstellerin. Urban Legends war so, glaube ich, der erste, wo sie mir zumindest aufgefallen ist. Und definitiv. Und die meisten kennen sie vielleicht aus dem ersten Dune-Film als die kleine Schwester, die dann am Schluss noch auftaucht. Das war so, glaube ich, ihre erste größere Rolle. Aber zurück zu Long Legs. Ich habe mich echt darauf gefreut und war eigentlich auch alles her gut vorbereitet sozusagen und ich wollte mich auch nicht zu sehr von dem Hype vereinnahmen lassen, was auch ja eigentlich auch nicht meine Art ist. Ich habe mich einfach darauf gefreut, mal wieder einen schönen düsteren Thriller zu sehen. Das liefert da auch absolut ab. Ich bin nur mit so der Story an sich nicht so ganz warm geworden. Das war mir ein bisschen, ja, da waren so ein paar zu viele Ungereimtheiten drin, sage ich einfach mal, die für mich nicht ganz zusammengepasst haben, weswegen die Geschichte auch nicht so wirklich rund war. Und wenn da noch, ich sage jetzt mal, mehr Arbeit reingesteckt worden wäre oder es ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen, also es passiert eigentlich ein bisschen zu wenig. Also die Morde selber sieht man gar nicht. Man sieht auch, glaube ich, nur einmal tatsächlich Leichen, die gefunden werden. Der Rest ist eigentlich alles nur die Untersuchung, was an sich okay ist. Aber da ist er halt, wenn ich so einen Film habe, so einen Procedural-Film mehr, einfach ja nicht stringent genug oder auch nicht genau genug in meinen Augen. Trotzdem bleibt ein super atmosphärischer Film. Hat mich nicht gereut, dass ich ins Kino gegangen bin und ich würde hier eine sehr gute 7 von 10 oder 3,5 von 5 vergeben und würde mir den auch sicherlich nochmal angucken. Ich habe ihn auf Deutsch gesehen, könnte mir vorstellen, wenn ich ihn vielleicht im Original sehe, dass er da noch ein bisschen gewinnt. Aber ja, gute 7,5 auf jeden Fall von mir für Long Legs. Und Stefan, du hast ihn ja auch gesehen, oder?
Genau, ich war ebenfalls im Kino, ebenfalls auf Deutsch. Ich mache den Tick mehr, also ich gebe eine 8 auf jeden Fall. Ich kann die positiven Punkte von dir unterschreiben, die negativen oder die nicht so guten eingeschränkt unterschreiben. Ich hatte nicht so die Probleme mit der Story, weil für mich war das auch einfach ein Film, wo man sich so ein bisschen in der Atmosphäre und so verlieren konnte. Ja. Die Art, wie sich das so ein bisschen entfaltet hat gegen Ende, fand ich interessant, habe ich nicht so mit gerechnet. Du hast ja schon das Hellseherische in Anführungsstrichen angesprochen. Am Ende geht es auch in eine gewisse Richtung, die vielleicht nicht ganz so vorausahnbar ist, wenn man einen normalen, in Anführungsstrichen, Thriller à la Schweigen der Lämmer erwartet. Aber ich fand einfach die Bilder stark, die Schauspieler waren gut und so die einfach beklemmende Atmosphäre von vielen Sequenzen haben mich einfach überzeugt. Fand ich einfach cool. Ich fand einfach Einzelszenen cool. Ich fand Nicolas Cage schön Nicolas Cage-ig, sage ich mal. Und deswegen glaube ich auch im Englischen könnte es da allein von seiner Vocal Performance ein paar Pluspunkte geben. Micah Monroe mag ich eh und du hast Alicia Witt auch erwähnt, mochte ich auch. Ich fand doch so von den Brutalitäten, klar, sie war nicht absolut explizit, aber so ein paar Sachen sah man schon, meiner Meinung nach, wie der Vater da mit der Axt losgelegt hat oder am Ende so ein bisschen mit der Schrotflinte. Ich weiß, wie du das gemeint hast. Er ist natürlich nicht so explizit wie manch anderer Film, sondern er hat immer noch diesen Indie-Vibe und ich sag mal, wer so bisher was mit Osgood Perkins Filme anfangen konnte, der wird auch hier mit was anfangen können. Er hat mich sehr an February beziehungsweise Black Coat's Daughter erinnert, so von der Art her, auch mit dem Satanismus, der reinspielt, denn die satanistischen Geschichten oder die Elemente der Story gab es da ja auch. Und dementsprechend habe ich mich da eigentlich gut wohlgefühlt in dem Film, in Anführungsstrichen, mit dem, was ich erwartet habe. Und war mit, wie gesagt, 8 von 10 da auch echt zufrieden. Freue mich auch auf den Rewatch im O-Ton. Und war einfach ein gut zufriedenstellender Kinofilm auf jeden Fall.
Ja, wie gesagt, das ist auch nur wirklich ein ich sag mal, minimal, was mich da in dem Sinne dann gestört hat. Und er ist definitiv auch schon sehr creepy. Natürlich sieht man schon was so, aber ich sage jetzt mal, um diesen Hype im Vorfeld, ne, so, da hieß ja, ging ja in alle in eine sehr direkte Richtung, dass es schon sehr heftig alles ist und so. Und da, klar, hat man so einzelne Szenen, aber die sind dann tatsächlich auch eher so sehr distanziert irgendwie gefilmt, so schon, wodurch es dann immer noch heftig wirkt, aber halt nicht mehr so, weil du tatsächlich ja auch irgendwie wie sie so ein bisschen in der beobachtenden Position so aus der Distanz bist. Auf jeden Fall trotzdem ein sehr guter Film und sollte man gesehen haben. Ja. Außer man auch heißt Wolfgang und man mag keine Horrorfilme.
Ja, das stimmt wohl. Also wie gesagt, die Atmosphäre, das fand ich auch so, dass er nicht so von der Gewalt her irgendwo bedrückend war, sondern einfach von der Atmosphäre und wie die Art, wie manche Szenen einfach gefilmt wurden. Wie sie da am Schreibtisch sitzt und einfach diese Tür im Hintergrund immer zu sehen ist. Ja. Und dann, wo man denkt, oder jeder eigentlich dachte, okay, wann läuft da einer durchs Bild oder wie auch immer, weil die ganze Szene auch so ein bisschen in diese Richtung aufgebaut wurde. Und da gab es noch
eine Szene. Du hast mehrere so Szenen und das ist ja auch das Fiese so, weil manchmal läuft ja tatsächlich jemand dann irgendwie gerade, als sie da aus dem Haus draußen ist, ne, und dann innen siehst du diese Bewegung und dann, aber bei der Türe eben nicht und so. Also das war schon ganz clever gemacht auch.
Ja, ich fand auch die Standbildszene bei dem Verhörvideo ganz cool, wo einfach Nicolas Cage da mit seiner Fratze im Hintergrund ist. Und solche Momente fand ich halt auch irgendwie ganz cool. Und ich hatte schon fast die Befürchtung am Anfang, wo ich so das Publikum in der deutschen Vorstellung gesehen habe, alles sehr junge Leute tatsächlich. Und ich dachte, wenn die merken, dass es ein Slow Burn ist, dann wird es bestimmt unruhig. Aber tatsächlich, mucksmäuschen still. Und einmal so dieses Zusammenzucken bei den wenigen Jumpscares, die es gab. Aber da hat man auch gemerkt, dass tatsächlich der Film eine Wirkung auf das Publikum hatte.
Ja.
Und was auch
positiv war. Vor allem zum Schluss dann die Verhörszene ist natürlich auch schon ein bisschen heftiger. Also
Ja.
Da muss man schon sagen. Ich mochte auch dann diese tatsächlich diese Wechsel der
Ja.
Bildschirmgröße. Das war auch ganz gut und clever gemacht und auch irgendwie kunstvoll, muss ich sagen. Also auch mit diesem langsam größer werden und so. Ist alles nichts Neues, ja. Aber hier passte das ganz gut, fand ich.
Definitiv. Also deswegen, ich, wie gesagt, freue mich auch auf den Rewatch und
Ja.
war zufrieden.
Absolut. Und Wolfgang,
Ich bin
traust du
nicht
dich?
abgeneigt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe ihn auch bei Videobuster ebenfalls schon auf der Leihliste liegen.
Ja.
Klingt ganz spannend und ja, keine Ahnung. Ich
Also dann schau ihn dir am Tag an und
lass
vielleicht
ihn
nicht
mal auf
allein.
lass ihn mal auf mich zukommen. Vielleicht gibt es auch ein
Genau.
Double Feature, weil ich habe gerade die IMDb-Seite offen, da läuft gerade der Trailer im Hintergrund auch. Da stand dann drin, The Scariest Horror Movie seit Schweigender Lämmer.
Ja.
Der erscheint ja demnächst auch nochmal remastered in 4K. Den habe ich auch schon irgendwo so im Hinterkopf, dass ich mal den mal besorgen würde. Vielleicht gibt es ja ein kleines Double Feature dann bei mir jetzt
Ja.
irgendwie im
Ja, ist
Herbst oder
aber
so.
auch, wenn Sie das gern schreiben, nicht wirklich
Nicht vergleichbar,
vergleichbar
ja.
eigentlich, nee, würde ich sagen. Also,
Ja,
ja,
ein paar
Schweigender Lämmer
Elemente, dass
ist
es halt ein Rookie ist,
natürlich,
der reingebracht wird. Aber ich
ja.
gebe dir recht, also ich würde die auch jetzt nicht irgendwie auf eine Ebene inhaltlich oder sonst wie setzen.
Ja, da ist Schweigender Lämmer ja eher Mainstream fast schon
Okay.
irgendwie, würde ich
Ja,
sagen, so vom Ablauf her und
mittlerweile
von.
vielleicht eher Mainstream, das war vielleicht, keine
Ja,
Ahnung,
das sowieso,
damals
ja.
seinerzeit ja auch ein bisschen anders.
Ja.
Ja.
Nee, damals nicht, das stimmt. Als er
Ja.
rauskam, war er schon auch
Ja.
sehr eigen.
Ja, aber wie gesagt, ich bin auch einigermaßen gespannt oder so. Ich würde jetzt nicht ins Kino gehen, aber auf der Leihliste liegt er definitiv schon mal.
Ja, gut.
Und wie gesagt, er hat auch inzwischen über 100 Millionen weltweit eingespielt. Also die
Ja.
Werbekampagne hat auf jeden Fall funktioniert. Und
Absolut.
die
Und er hat ja.
positiven Kritiken und so weiter, auf jeden Fall
Und
auch.
er hat gar nicht so viel gekostet,
Ja.
ne?
Nee,
Oder?
eben, genau.
Glaube ich,
Dann gibt es
budgetmäßig.
einen zweiten Teil als Longer Legs oder so.
Ja,
Ja,
Longer Legs.
wahrscheinlich. Long Arms.
Ja.
Langfinger.
Ja.
Gut. Das war mein Last Scene und jetzt macht Stefan weiter an der Stelle.
Genau, ich war auch neben Longlegs noch zwei weitere Male im Kino. Den Film, den ich mir jetzt gerade erst angeguckt habe, war Alien Romulus. Da gehe ich nur ganz kurz spoilerfrei drauf ein. Das ist der neueste Film aus der Alien-Franchise, wenn man die AVP-Filme mitrechnet. Der insgesamt neunte Film in der Reihe, diesmal von Fede Alvarez in Szene gesetzt, der das durchaus geschätzte Evil Dead Remake gemacht hat, ebenso wie Don't Breathe und den letzten Lisbeth Salander-Film. Es ist Alien und es ist im Prinzip Best of Alien, denn man sieht durchweg einfach sehr viele vertraute Sachen. Was aber nicht als billige Kopie gewertet werden kann oder angesehen werden kann, meines Erachtens, und auch nicht als billigen Fanservice, sondern einfach wirklich, man könnte fast sagen, für die neue Generation nochmal die alten Best-of-Highlights so ein bisschen rausgeholt. Man hätte nicht jeden Film der Franchise irgendwie zitieren oder weiterführen müssen, sage ich mal. Es gab ja auch ein paar, die nicht so cool waren. So, ich sag mal, bestimmte Elemente von Teil 4 oder Prometheus inhaltlicher Art. Aber auch da wird drauf eingegangen. Nichtsdestotrotz ist der Film halt nicht originell, aber er ist gut unterhaltsam. Und ich kann ihn empfehlen. Er sollte ursprünglich bei Hulu oder Direct to Hulu gehen, wurde dann doch in die Kinos gebracht, läuft auch erfolgreich und ist eigentlich auch ein Film, den man gut im Kino gucken kann. Er macht optisch was her. Er, wie der erste Teil, sage ich mal, braucht er immer, also bewusst braucht er ein bisschen, um in Fahrt zu kommen. Und dann geht es auch schön actionreich weiter, wie der zweite Teil halt. Wie gesagt, man erkennt halt vieles wieder. Der Anfang des Films spielt auf einem fernen Planeten, in dem die Sonne nicht scheint. Das ist auch sehr schön gemacht, also so ein bisschen düster Blade Runner-mäßig und sehr, sehr, ich will nicht sagen Endzeitstimmung, aber halt so sehr deprimierende Stimmung, weil wirklich das eine düstere Wolkendecke ist. Dann geht es rauf auf eine alte, ausgemusterte Station, in der natürlich nicht alles Leben nicht existiert, sondern dann nimmt so das klassische Alien-Szenario seinen Lauf. Ich fand's gut. Er hat ein paar Gewaltspitzen drin. Die Darsteller sind okay, ragen jetzt nicht besonders hier heraus. Auch Kelly Spiney nicht. Die macht ihre Sache gut und ist definitiv, ich sag mal, ein Star in the Making. Wer Civil War gesehen hat, weiß, was ich meine. Aber wie gesagt, es ragt jetzt keiner heraus. Tatsächlich gibt es einen Androiden hier. Das ist auch kein Geheimnis, weil es ist der Halbbruder in Anführungsstrichen von Kelly Spineys Figur. Der macht seine Sache auch gut. Der Schauspieler stiehlt ihr so ein bisschen die Schau, auch weil so ein paar Sachen sich verändern, als er mal ein Upgrade kriegt. Guter Film, meiner Meinung nach. Wie gesagt, er findet das Rad nicht neu, hat ein paar Schwächen drin, ein paar Effekte sind nicht ganz so gut. Eine Sequenz oder ein bestimmtes Element in Sachen CGI-Arbeit mochte ich nicht, war mir ein bisschen zu uncanny, sage ich mal, um das mal so anzudeuten. Aber ansonsten wirklich ein unterhaltsamer Film, der auch Alien wieder gruselig oder ein bisschen suspensevoller macht als zuletzt. Ich fand ihn gut. 7 von 10 gebe ich dafür. Wenn ich so den in den ja in die Franchise mal einsortieren müsste, wäre der wohl auf Platz 4 gelandet bei mir, hinter dem Original Aliens, wahrscheinlich mit Aliens vor Alien sogar. Und Finchers Film, und dann würde der ungefähr kommen. Ich weiß nicht, ob er so nach 2-3 Mal gucken immer noch so hoch ist, aber er ist besser als, wie gesagt, manch anderer Film, weil er einfach auf Unterhaltung ausgerichtet ist. Und das hat er geliefert, und ich wünsche Andreas ganz viel Spaß im Kino dabei.
Ja, ich werde morgen gehen, freue mich auch drauf. Vielleicht noch zur Einordnung, was vielleicht der ein oder andere nicht weiß. Alien Romulus spielt im Jahr 2142 und der Original Alien in 2122 und James Cameron Aliens in 2179. Das heißt, zeitlich spielt Alien Romulus genau zwischen Teil 1 und Teil 2. Ist vielleicht ganz gut zu wissen, damit man das auch dann einordnen kann. Oder wird das im Film irgendwie thematisiert?
Also er schließt an Ereignisse von Teil 1 an. Okay. Das auf jeden Fall, genau. Und positiv zu erwähnen, definitiv, es war auch eine moderne Produktion, aber hat halt auch sehr viele klassische Practical-Effekte und schön gebaute Sets. Und sie haben den Look der Sets und der Gerätschaften halt auch schön dran an die Zeiteinordnung angepasst. Also man hat diese alten Monitore und Tastaturen wie im Original Alien sozusagen und nicht was Hochmodernes. Also das haben sie auch so vom Look her und von dem ganzen Feeling der Technik sehr gut hingekriegt. Und,
ja, ich glaube, das war auch ein Wunsch oder eine Grundvoraussetzung irgendwie, dass da auch viel, es waren glaube ich auch einige oder viele Leute dabei, die im Hintergrund auch bei Alien und Aliens mitgearbeitet haben, die auch hier mitgearbeitet und geholfen haben.
Hat nicht auch gerade sowas Ridley Scott produziert, oder? Den Romulus?
Ich glaube auch, ja. Der war auch irgendwie da. Ne? Also von daher war schon davon auszugehen, dass es einigermaßen funktioniert. Aber ich werde mich morgen dann davon überzeugen.
Wolfgang, ja, ich bin gespannt.
Wolfgang Kino, oder? Ja. Also, fang mal so rum. Ich höre ja diesen Alien Romulus Hype oder Hype, was weiß ich. Er ist halt aktuell ein bisschen im Gespräch. Den habe ich in der Tat, muss ich gestehen, weil ich letzte Woche Urlaub habe, auch genutzt, um mir die ersten 4 Alien-Filme anzuschauen. Okay. Das auch das erste Mal seit 2010, da hat man die auch im Nadentalk 44, ich habe extra nachgeschaut, hat man die ersten 4 Teile hat man auch mal besprochen, alle zusammen, als Hauptreview, und seitdem habe ich die auch nicht mehr gesehen gehabt und habe die ersten 4 jetzt mal wieder angeschaut und der erste ist immer noch furchtbar für mich, also da habe ich immer noch Schiss und muss mir die Hände vor die Augen halten oder so. Ich finde den nach wie vor gruselig zum Anschauen, aber ist gut und ich mag auch die ersten 3 mag ich auch erst echt gerne, also halt wie gesagt, wer genauer reinhören will, wir hatten es im Nahen Talk 44 hat man es besprochen. Ich finde die klasse Und ich habe dann Prometheus, habe ich glaube ich auch mal gesehen. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob wir den nicht auch sogar im Podcast mal besprochen hatten.
Kann sein, ja.
An den habe ich aber null Erinnerung, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann war auch Schluss bei mir irgendwie. Ich habe dann auch, wie heißt denn der sechste?
Covenant. Ist das der sechste?
Doch, Covenant, ja.
Ja.
Und Vito ist dann Covenant,
genau. Ja, und ja. Da hatte ich irgendwie nie das Verlangen, den überhaupt anzuschauen. Und jetzt bei Romulus, weil du es eben auch gerade jetzt nochmal gesagt hattest, mit dass der eben zwischen dem ersten und dem zweiten angesiedelt ist, da hätte ich schon durchaus irgendwie ein Interesse dran, auch mir den mal anzuschauen. Also da bin ich durchaus nicht abgeneigt. Aber im Kino wird es nicht werden, aber im Heimkino dann vielleicht.
Ja. Genau, also wenn du die gerade aufgefrischt hast, dann passt es aber auch echt gut rein. Also dann, weil die anderen, wie gesagt, spielen auch ein bisschen rein, jetzt nicht unbedingt Covenant oder so, aber na, Prometheus, die hat noch so ein paar Ansätze drin, über die man sich streiten kann, ob man es mag oder nicht. Aber hauptsächlich, sag ich mal, so die ersten sind so, wo man sagt, das erkenne ich irgendwo wieder oder ich weiß, was der Regisseur hat. In die Richtung geschielt hat. Deswegen würde ich eigentlich sagen, da bist du jetzt gut in der Startposition, um den zu gucken.
Und der andere Punkt ist dann, wie auch von dir erwähnt, Stefan, Kaylee Spaney heißt sie, oder die ich in Civil War war, die auch echt klasse. Also das ist irgendwie dann auch nochmal so ein Punkt, jetzt dann vielleicht auch Alien Romulus dann mal anzuschauen.
Also ich bin ja auch ehrlich und bekenne mich schuldig, ich mag alle Teile.
Ja, alle Teile?
Ja, tatsächlich. Also ich mag auch Prometheus und ich mag auch Covenant. Man darf halt sie nicht irgendwie einfach als klassische Alien-Filme vielleicht sehen, sondern eher so als Science-Fiction-Filme, die im gleichen Universum spielen, sage ich jetzt mal. So würde ich es vielleicht eher sagen.
Ja, ich muss auch sagen, ich mag auch den vierten irgendwie. Also klar, ja. Im Gegensatz zu den ersten dreien stinkt er ein bisschen ab, aber der hat auch irgendwie so ein Flair und eine Atmosphäre und diese Unterwassersequenz ist ganz cool.
Die mag ich auch gern. Er ist ein bisschen cheesy vielleicht, auch. Das Einzige, was ich halt nie was anfangen konnte und immer noch einfach scheiße finde, ist einfach das Kind, in Anführungsstrichen. Ja. Die Optik, das haben sie halt einfach verkackt. Ja. So, weil das ist, aber die Idee dahinter finde ich trotzdem gut und auch sonst und so der Film an sich, und der sieht gut aus. Also
ja, er hat auch diese in Anführungszeichen klassischen Joss Whedon Figurenkonstellationen, die er dann in Firefly auch ähnlich nochmal auf die Leinwand oder auf den TV-Bildschirm kam oder so, also mit dieser Gruppe an Personen, die da halt einfach auftritt, und dann Ron Perlman da als übergroße Typ, der sich da mit Sigourney Weaver anlegt, und der hat auch irgendwas. Also der ist jetzt, klar, die ersten drei sind die deutlich besseren Filme, aber er ist auch ganz charmant und unterhaltsam.
Ja, also ich finde tatsächlich insgesamt, ich mochte sogar tatsächlich Prometheus und Covenant ein bisschen mehr als Alien 4. Einfach auch von der Optik und von den Ideen, die da drin stecken. Und man merkt halt einfach, okay, die sind halt auch von Ridley Scott. Der hat halt einfach eine eigene Handschrift und eine gewisse Art. Also ich mag halt einfach auch zum Beispiel die Optik. Die ist wirklich gut und ein tolles Bild und alles. Und das merkt man halt, dass er das schon drauf hat. Prometheus ist jetzt meine nicht so Lieblingsdarstellerin Noomi Rapace mit dabei, aber er hat halt auch Idris Elba, Guy Pearce, Michael Fassbender, Charlize Theron. Also das sind halt einfach auch tatsächlich interessante und gute Darsteller dabei. Und deswegen irgendwie, ich kann nichts anderes sagen, als dass ich den mag. Covenant ist dann auch wieder ein bisschen schwächer. Aber auch da ist mit Catherine Waterston und Michael Fassbender auch einfach zwei gute Darsteller mit dabei als Leads. Und er hat halt trotzdem noch genügend nette Alien-Sachen einfach mit dabei, sage ich jetzt mal. Und deswegen mag ich den auch. Ist nicht der Beste, klar, aber ich musste mir auch nochmal jetzt dann angucken, aber nicht mehr vor Romulus, weil das schaffe ich nicht mehr.
Wird ein straffes Unterfangen dann bis morgen.
Ja, nee, danach. Aber. Oder wenn Romulus dann auf Scheibe kommt, dann
Oder
alle
du
zusammen.
kannst dir ja morgen den ersten Teil anschauen und dann gehst du ins Kino und dann übermorgen
Ja,
den
zeitlich
zweiten,
korrekt
damit die
sozusagen,
Timeline
ja.
passt.
Ja, das könnte ich tatsächlich tun. Ja, aber auf jeden Fall, wie gesagt, ich mag Alien ist einfach eine Franchise, die ich mag.
Samt Alien vs. Predator.
Auch bedingt, also den ersten finde ich tatsächlich immer noch einen
Der erste war
schönen
der in der
Fluch.
Arktis, oder? Ja,
Genau.
okay.
Den finde ich einfach einen netten B-Movie. Der zweite, nee, den kannst du tatsächlich vergessen, aber halt
Ja.
auch hauptsächlich, weil er einfach crappy gefilmt ist. Also er ist halt viel zu dunkel und er ist jetzt nicht mal mega schlecht als Film so, aber er ist halt einfach dilettantisch gemacht auch.
Ja, das stimmt. Der ist echt nicht gut und echt zu dunkel. Und die Schauspieler sind scheiße und die Figuren sind doof. Also der ist echt doof. Aber den ersten, gerade auch in der Unrated-Fassung von Paul W. Anderson, finde ich auch völlig unterhaltsam. Kann man sich angucken. Das Setting war okay. Klar, darf man jetzt auch nicht über alles nachdenken, dass sie da ja die Pyramide unter der Arktis haben, in
Ja,
der
natürlich,
Gegenwart, aber
ja.
trotzdem keiner weiß, dass die existieren und so weiter. Aber nee, ich finde den ersten AVP-Film auch definitiv unterhaltsam und auch optisch ganz nett gemacht und so.
Ja,
Alles gut.
er hat dann,
Ja.
ne? Also von daher, das passt schon. Gut, dann hast du noch was für uns?
Genau, ich war auch noch ein zweites Mal im Kino davor und zwar war ich auf einem Konzert und eigentlich wollte ich mir Twisters angucken, aber ich dachte, ah, okay, Trap läuft auch, das spielt auf dem Konzert, warum nicht? Du mach mal ein bisschen hier, ja, sowas draus. Ne? Hätte ich mir wohl lieber Twisters angeguckt im Nachhinein, aber ja, Trap, worum geht's? M. Night Shyamalans neuer Film. Spielt in größtenteils oder nicht größtenteils, sondern ich sage mal zwei Drittel in einem Konzertstadion, beziehungsweise Indoor-Arena ist das. Und im Prinzip das, was man aus dem Trailer kennt. Ein Vater geht mit seiner jugendlichen Tochter dahin, weil die total begeistert ist von der Sängerin, die dort auftritt. Der Vater wird von Josh Hartnett gespielt, ist verheiratet, liebender Papi, aber relativ schnell merkt man, es stimmt etwas nicht, denn er beobachtet ganz schnell, dass relativ hohes Polizeiaufgebot in der Arena zugegen sind, dass einzelne Männer aus dem Publikum auch rausgeholt werden. Und ja, über einen Bediensteten kriegt er raus, dass dieses gesamte Konzert eigentlich nur eine reine Falle ist, sprich ein Trap, einen Serienkiller zu fangen, der in der Stadt wütet. Und auch tatsächlich, wie der Trailer es preisgibt, wird auch sehr schnell preisgegeben, dass er tatsächlich dieser Serienkiller ist und auch jemanden zu Hause oder in einem anderen Gebäude, nicht bei ihm zu Hause, gefangen hält und das über eine Videofeed an seinem Handy beobachten kann. Und die ersten 55, 50, 60 Minuten, ich weiß es nicht mehr genau, drehen sich halt im Prinzip darum, wie er versucht, irgendeinen Plan zu entwickeln, wie er aus dieser Arena wieder rauskommt. Denn, wie gesagt, man will denn keinen Mann rauslassen aus der Arena, ehe man nicht jeden kontrolliert hat. Man hat eine Zeugin tatsächlich, die eine Person gesehen hat und in der Hoffnung, dass man sie ihn identifizieren kann, obwohl sie keinen genauen Blick auf ihn werfen konnte. Man hat eine Profilerin, die halt ein relativ solides, gutes Profil erstellt hat, das auch auf ihn zutrifft. Und er hat natürlich seine Tochter dabei, von der er natürlich auch nicht wissen, also er will natürlich auch nicht preisgeben, dass er irgendwie, na, hier entkommen muss oder wie auch immer. Und sie halt in dem Glauben lassen möchte, dass er ein super Papa ist, was er wahrscheinlich auch ist ihr gegenüber, aber er ist halt auch der Butcher. Und in dieser Zeit, in den ersten 55 Minuten, sage ich jetzt einfach mal, funktioniert der Film gut. Nicht überragend, aber gut. Man ist wirklich so an dem Killer sozusagen dran und ertappt sich auch mitunter so ein bisschen dabei zu denken, ah, das könnte er vielleicht schaffen und so, also ein bisschen auf seiner Seite zu sein, ohne es wirklich zu sein. Denn man sieht auch oder Schilderungen von den Opfern und so und weiß, dass es jetzt irgendwie kein netter Killer ist, sondern echt ein Schweinebacke. Aber dadurch, dass er einfach nett zu seiner Tochter ist und sich auch wirklich bemüht, ihr da ein gutes Konzert oder ein gutes Erlebnis zu machen, aber halt auch wirklich, wenn er mal zur Seite guckt, wie sich seine Mimik verändert, ist schon cool zu sehen. Josh Hartnett spielt ihn echt cool. Super unterhaltsam, schön, ihn mal wieder in so einer Rolle zu sehen. Das Problem an dem Ganzen ist einfach, dass der Film nach gut 60 Minuten die Konzertarena verlässt und dann zersetzt er sich förmlich. Das liegt auch mit daran, dass M. Night Shyamalans Tochter die Sängerin spielt. Sie singt auch, sie ist wohl wirklich eine Sängerin und na, die Performance ist okay, die Stimme, ja, ist halt so 0815-Pop, egal. Sie macht ihre Sache gut, wenn sie performt und auch die Lieder sind jetzt nicht so, dass die Ohren bluten, sondern kann man sich anhören. Und die werden relativ viel gespielt, einfach weil es halt das Konzert ist, wo sie gerade auftritt. Danach wird ihr mehr abverlangt, und zwar zu Schauspielern und das funktioniert so richtig gar nicht. Und es ist schon erstaunlich, wie viel Einfluss Shyamalan scheinbar bei Warner Brothers hatte, um das durchzudrücken, dass sie die Hauptrolle, also nicht die Hauptrolle, aber eine tragende Rolle spielt, weil sie kann absolut nicht schauspielern. Sie ist so blass. Sie tat mir schon fast leid, wie schlecht sie spielt, dass man ihr auch diese Rolle einfach zugemutet hat, wo eigentlich normaler Casting Agent sagen müsste, so, nee, Mädel, nee. Nein, einfach nein. Und das ist halt doof, weil der Film verlässt sich dann drauf, dass sie aktiver mit eingebunden wird. Und zusätzlich zu dieser Geschichte kommt halt auch dazu, dass der Film halt so viele Wendungen reinbaut, nicht unbedingt Twists, sondern im Sinne, wie Josh Hartnett jetzt als Killer vorgeht und was so quasi die Puzzlestücke oder die einzelnen Schritte, wie er von Punkt A zu B kommt oder was passieren muss, um aus einer bestimmten Situation rauszukommen. Es gibt natürlich scheinbar einen typischen kleinen Twist am Ende, der hier aber wirklich nur ein kleiner Twist ist, der aber, wenn man drüber nachdenkt, echt Banane ist, im Sinne von, als diese Offenbarung kam, dachte ich, okay, nicht schlecht. Also, okay, hätte ich jetzt nicht mitgerechnet. Aber als ich dann drüber nachgedacht habe, was das eigentlich für Auswirkungen gehabt hat auf den Kontext bezogen, dachte ich auch so, okay, das hätte man echt anders haben können in der Situation, von der Person und ihrer Entscheidung aus. Hat mich nicht gestört, aber das passt halt ins Bild, dass dieser Film einfach sich versucht, immer wieder so ein bisschen zu toppen. Ich weiß, er kommt teilweise auch gut an. Wer sich darauf einlassen kann und sein Gehirn wirklich ausschaltet und irgendwie ausblenden kann, dass das Mädel einfach schlecht spielt, der dürfte unterhalten werden, sage ich mal. Und ich habe mich auch nicht gelangweilt, weil das, wie gesagt, er geht rund 100 Minuten. Es passiert immer irgendwas, aber er verliert halt super an Reiz, sobald die Konzertarena verlassen wird und fängt dann an, sich abstrus immer wieder hin und her winden zu wollen, was man so ein bisschen was ich einfach nicht unter Suspension of Disbelief ausblenden konnte. Die Tochter von Josh Hartnett, ich weiß nicht, wie sie heißt, hat auch gut gespielt. Man merkt ihr auch an, also man hat einfach dieses Vater-Tochter-Verhältnis ganz gut hingekriegt von den Darstellern, die Chemie passte und das war es im Prinzip schon. Er ist okay, aber er beginnt halt gut und lässt dann nach und konnte mich einfach nicht mitnehmen in der Art, wie er sich entfaltet und dazu noch, dass sie so schlecht spielt. Das hat ihn echt runtergerissen. Ist also irgendwo doch enttäuschend gewesen, mitunter irgendwie fast schon ärgerlich, wo ich auch dachte, oh, so habe ich mich teilweise bei The Strangers Chapter One letztens gefühlt, also davor, wo ich auch dachte, oh, muss das so sein? Hätte man das nicht anders machen können? Wie gesagt, so nach einer Stunde ist das Beste vorbei. Der Rest ist so ein Nachklapp, der so, ja, nicht hätte sein müssen in der Art. Da hätte man sich mehr Mühe geben können oder einfach das vielleicht versuchen, etwas bodenständiger zu realisieren, das Ganze. 4 von 10 von mir kann ich nicht wirklich empfehlen. Wenn er mal im Streaming zu haben ist, kann man vielleicht mal einen Blick riskieren. Vielleicht kann er einen mitnehmen, vielleicht auch nicht. Ansonsten kann man immer noch nach 60 Minuten abschalten. Wie gesagt, ich habe es nicht wirklich bereut, ins Kino zu gehen. War irgendwo kurzweilig, aber kein guter Film.
Da hättest du leichter mal Twisters angeschaut. Der war klasse im Kino.
Okay, das glaube ich dir auch. zumindest vom Sound her. Wie gesagt, hätte mich wahrscheinlich auch wirklich besser unterhalten, aber ja, hat nicht sein sollen.
Ja.
Hat einer von euch Interesse an Trap?
Ach, ich werde mir sicherlich irgendwann angucken, weil ich die meisten von Shamalamalam gesehen habe. Aber Bock, ja, nicht wirklich oder Interesse, aber auch wegen Josh Hartnett ein bisschen. Der ist ja ein ganz, ganz cooler Typ irgendwie. Aber ja, ich habe schon die Befürchtung gehabt, als ich mitbekommen habe, dass seine Tochter da spielt. Das ist so diese Vetternwirtschaft, so, ich weiß nicht. Dass es so schlimm ist, hätte ich jetzt nicht erwartet, aber ich lasse mich mal überraschen.
Ja.
Ja,
Nee, aber.
Josh Hartnett wäre auch für mich noch so ein bisschen der Pull-Faktor jetzt in dem Fall. Ansonsten, ja, klingt jetzt leider halt auch nicht so wirklich weltbewegend.
Ich würde gern mal sehen, dass M. Night vielleicht mal einen Film macht, den er nicht selber geschrieben hat oder wo es halt tatsächlich, ich sage jetzt mal, eine gute Story gibt. Weil an sich so als Filmemacher oder als Regisseur, die Filme sehen ja meistens optisch ganz gut aus und so sind handwerklich gut gemacht. Von daher, ja, aber das wird wahrscheinlich nie passieren.
Aber zum Beispiel so einen kleinen Film, also so wie The Visit oder wie der hieß, den mochte ich. Der war
Ja.
jetzt, der Twist war nett, ging jetzt nicht overboard in irgendwelche Richtung, er war jetzt nicht überambitioniert und das passte einfach, war so eine kleine Blumenhausgeschichte eben. Aber sonst, wie du gerade sagst, er ist nicht so der beste Schreiberling irgendwie. Man hat manchmal das Gefühl gehabt, er hat einen coolen Twist in der Hinterhand gehabt und hat versucht, ein Drehbuch drum zu basteln oder sowas. Und das hat nicht wirklich gut funktioniert. Und tatsächlich, wie gesagt, The Visit mag ich gern und Unbreakable mag ich gern und The Village mag ich gern, aber so vieles von dem Rest ist einfach für mich überbewertet, meiner Meinung
Ja.
nach. Und das definitiv auch inklusive The Sixth Sense.
Ja. Ich denke, Glass habe ich immer noch nicht gesehen, aber da habe ich irgendwie auch irgendwie nicht wirklich Bock drauf. Weil das fand ich schon einfach nervig von der Grundvoraussetzung, irgendwie Unbreakable und Split und dass der dann jetzt noch dazugehört, das ja, da habe ich mir, nee, und ich glaube, den werde ich auch nie gucken, die Filme hatten für mich nichts miteinander zu tun und das wirkt so auf. Oktroyiert irgendwie so, oh, jetzt der gehört dazu und das führen wir jetzt zum Ende. Nee, muss nicht sein.
Ja. Ja, Glas habe ich tatsächlich auch noch nicht geguckt und ich habe den letzten noch nicht geguckt, der
Knock in the
dieser mit dem
Cabin?
Strand.
Ach
Achso,
so,
den habe ich
das
auch
ist
noch nicht geguckt, genau. Knock at the Cabin habe ich noch nicht
old.
geguckt und Old habe ich auch noch nicht geguckt. Also ich
Ja,
muss.
old ist ganz schlimm. Also den fand ich ganz furchtbar.
Ja, genau, und weil so bin ich irgendwie auch langsam abgekommen von Shyamalan
Ja.
und dementsprechend war es jetzt einfach so eine spontane Geschichte, dass ich mit denen angeguckt habe. Aber auch Old interessiert mich noch, um zu sehen, wie schlecht er ist, so ungefähr.
Ja.
Während bei Knock at the Cabin, da hat mich noch weniger dran gereizt, irgendwie, weil auch, ja, fies so, ja, den gibt es halt, den Film so ungefähr, aber viel mehr ist da auch nicht dran.
Ich habe, glaube ich, seit Unbreakable auch keinen gesehen.
Okay.
Okay.
Ja, aber Trap würde mich tatsächlich noch einigermaßen interessieren, einfach von der Story her mit dem bisschen, aber mal gucken. Gut. Das waren deine Last Scene.
Ja, so ist es.
Dann wird uns jetzt Wolfgang noch einen kleinen Film vorstellen.
Genau, und ich habe in der Nacht des 12. angesehen, ein französischer Film. Ich spare es jetzt euch, dass ich den Versuch Französisch auszusprechen. Aber Andreas, wenn du mich noch mal kurz unterstützen möchtest oder
La
kann,
Nuit des Douze, wenn ich das richtig, wenn mein Schulfranzösisch noch einigermaßen funktioniert.
Dankeschön. Und ja, den habe ich mir angesehen. Hatte ich von Videobuster im Briefkasten liegen. Und ja, worum geht's? Wir ja, sind eine kleine Verabschiedungsszene bei der Kriminalpolizei in Grenoble in den französischen Alpen. Der Teamleiter von der Kriminalpolizei verabschiedet sich in den Ruhestand und Kommissar Vives tritt seine Nachfolge an und übernimmt quasi die Teamleitung der Mordkommission Und ja, prompt werden sie auch am nächsten Morgen zu einem Fall gerufen. Eine junge Frau in einem kleinen, in einer kleinen Ortschaft, etwas außerhalb, ist ja angezündet und verbrannt worden. Die Frau war auf dem, oder die junge Frau war auf dem Nachhauseweg von einer Party, hat ihrer Freundin noch eine Videonachricht gesendet und auf einmal stand ein Mann vor ihr, der ihren Namen sagt und sie anzündet und verbrennt. Die Polizei, die Mordkommission macht sich auf die Suche, befragt die Nachbarn und Leute, die was gesehen haben könnten, die Freundin von Clara, dem Mordopfer, und ja, vernimmt auch dann ihren Freund und wie sich im Laufe der Ermittlungen auch herausstellt, war Clara durchaus auch sehr lebensfreudig, hat durchaus auch mehrere Beziehungen und Affären gehabt, durchaus auch gleichzeitig die ein oder andere Mal, aber die Polizei hat zwar immer wieder Verdächtige und immer wieder Verdachtsmomente, die auf ja, den ein oder anderen Täter hinweisen können. Unter anderem hat einer ihrer Ex-Freunde, der auch ein Rapper ist, auch einen Song veröffentlicht, in dem er sprichwörtlich darüber rappt, wie er sie anzündet. Aber auch die Spur verläuft früher oder später im Nichts. Und ja, letztendlich schleppt sich der Fall hin, ohne dass es ja einen Täter gibt. Und die Jahre ziehen auch irgendwann ins Land, bis dann auch eine Untersuchungsrichterin nach ein paar Jahren nochmal bei Kommissar Vives anklopft und fragt, wie es denn nun aussieht, und er eigentlich nicht wirklich mehr weiter weiß in dem Fall und sie aber doch mal nochmal einen neuen Impuls gibt und zum dritten Jahrestag auch nochmal ja, eine Überwachung von dem Tatort und ihrem Grab anleiert und da sich eben auch nochmal weitere Ermittlungsergebnisse erhofft. Ja, in der Nacht des 12. ist dahingehend ganz interessant, weil der Film nämlich auch direkt zum Beginn eine Einblendung hat, dass es in Frankreich ungefähr 800 Mordermittlungen im Jahr gibt und dass ja so rund 20% von denen nie gelöst werden, und auch den Fall, den wir jetzt hier zu sehen bekommen, zu diesen 20% gehört, die eben nicht aufgeklärt werden können. Das könnte man jetzt meinen, nimmt dem Ganzen schon irgendwie den Wind aus den Segeln, weil man genau weiß, man bekommt am Ende des Films keinen Mörder präsentiert, aber darum geht's in dem Film eigentlich auch gar nicht, sondern der Film hat ja eher so diesen Fokus ein bisschen auf die Polizeiarbeit und ja den, ich sage jetzt mal, langweiligen und zermürbenden Sachen, die dieser Job einfach auch mit sich bringt. Also da angefangen von den Berichten, die ganzen Kriminalbeamten schreiben müssen, also nachdem sie da am Tatort waren, sieht man sie dann alle, wie sie spätabends in ihrem schlecht beleuchteten Büro sitzen und alle ihre Berichte und Notizen runtertippen. Der Drucker ist kaputt und es können keine Ausdrucke gemacht werden. Ein Kollege hat ja Probleme mit seiner Ehefrau. Ein junger Kollege möchte heiraten, wird in Anführungszeichen von seinen ganzen Kollegen erstmal ausgelacht, dass das mit dem Job eh nicht funktioniert und dass die Ehe quasi schon zum Scheitern verurteilt ist. Überstunden, die nicht bezahlt werden und so weiter und so fort. Ja, der Film oder zeigt so diesen ganzen tristen Arbeitsalltag, die auch so ja, eine Mordermittlung eben auch mit sich bringt, und auch diese zermürbende Tätigkeit, dass man eben keinen Täter findet und dass es eben keine Aufklärung in diesem Fall gibt und irgendwann dann auch, ja, spielt dann auch die Problematik noch mit rein, dass diese Mordkommission zu der Zeit, wie der Mord stattfand, nur aus Männern bestand und dann irgendwann natürlich auch die Vorurteile mit reinkommen in die Ermittlungen, da Clara, wie gesagt, durchaus auch mehrere Beziehungen hatten und dann natürlich auch so ein bisschen die Vorurteile, dass sie vielleicht das Ganze auch in mehr oder weniger ein bisschen provoziert hat mit reinrutschen, was dann der Vorgesetzte auch versucht, wieder seinen Leuten auszutreiben und dass es nicht das Thema ist bei dieser Ermittlung. Und ja, das ist sehr spannend und oder spannend ist vielleicht schon relativ, es ist sehr interessant, das Ganze anzuschauen und sehr erhellend auch irgendwo. Es ist zu in keinem Moment irgendwie langweilig und ja, es war irgendwie unerwartet, muss ich ganz ehrlich sagen, wie ich den Film im Player liegen hatte, aber es war durchaus ja, eine sehr gute oder sehr solide filmische Erfahrung und ich fand den echt sehenswert, den Film, wird den auch wertungstechnisch durchaus mit einer sehr soliden 8 von 10 bewerten und kann den durchaus nur empfehlen, auch wenn, wie gesagt, man durchaus dem Gedanken anheimfallen könnte, dass nachdem ja das Ende mehr oder weniger eigentlich offen ist und der Film das auch glasklar zu Beginn schon sagt, dass man da ein bisschen skeptisch rangehen könnte, aber wie gesagt, ich fand den echt sehr, sehr gut und sehenswert. Hat mir echt gut gefallen. Fand ich überraschend, hab mich irgendwie ganz unerwartet oder lag ganz unerwartet im Player. Ja, toll auch ab und zu mal solche Sachen zu erleben. Ich weiß nicht, ob es bei euch da irgendwie Interesse dran gibt oder eher nicht. Wie gesagt, von mir eine ganz klare Empfehlung.
Also bei mir auf jeden Fall. Ich mag ja so europäisches Kino eigentlich ganz gern. Hab den mal auf meine Watchlist gepackt und mal gucken, wann es den dann irgendwo zu sehen gibt.
Jo. Ja, für mich nicht so der Fall.
Zu europäisch.
Ja, vielleicht. Das und zu viel Auswahl sonst und ja. Was es noch für Ausreden gibt.
Ja. Er war auch letztes Jahr ganz erfolgreich bei den französischen Filmpreisen beim César. Da ist er unter anderem auch als bester Film ausgezeichnet worden und beste Regie und bester Nebendarsteller und bester Nachwuchsdarsteller und bestes adaptiertes Drehbuch und nochmal bester Ton sogar. Also durchaus dann auch ganz erfolgreich in bei den Filmpreisen. Ich weiß gar nicht, wie ich dazu kam, mir den bei Videobuster auf die Leihliste zu legen. Irgendwo muss ich auch mal drüber gestolpert sein. Ich hatte den aber auch nicht mehr wirklich auf der Agenda, muss ich sagen. Und er lag jetzt halt dann neulich im Briefkasten und ich habe ihn in den Player gelegt und bam. Ja, aber schön, dass, wie gesagt, dass man sowas auch ab und zu mal noch hat.
Ja, das mag ich auch ganz gern, wenn so plötzlich so ein Film irgendwo entweder im Stream oder auch so wie bei dir jetzt in der Post liegt und man denkt, ach, eigentlich weiß ich nicht, und den anguckt und dann doch positiv überrascht ist. Und ja. Schön.
Ja, das soll es dann auch von mir gewesen sein.
Super. Das waren dann unsere Last Scene für heute und wir kommen jetzt zu unserer Hauptreview in Ausgabe 251 und zwar The Ministry of Ungentlemanly Warfare und Stefan wird uns eine kurze Inhaltsangabe geben.
Jo, der Film spielt im Jahr 1941, im Zweiten Weltkrieg also, und da ist Nazi-Deutschland gerade auf dem Vormarsch, beziehungsweise bedeckt London und England regelmäßig mit Bombenteppichen. Winston Churchill ist so ein bisschen mit dem Rücken an der Wand sozusagen. Seine Berater drängen ihn langsam dazu, in Richtung Kapitulation zu gehen. Er selbst hofft, dass die USA irgendwann demnächst in den Krieg einsteigen und den Schritt unnötig machen. Aber dadurch, dass die Deutschen mit ihren U-Booten und so den Atlantik quasi beherrschen zu der Zeit gerade, sieht das schlecht aus, denn die sind halt auf die atlantischen Schiffrouten sehr angewiesen und durch die U-Boote, die da nach und nach immer wieder regelmäßig Schiffe versenken, ist das halt gerade eine sehr angespannte Situation und England ist halt in Reichweite der deutschen Bomber und ja, leidet halt stark darunter. Ja, die Verzweiflung ist also ein bisschen da, also müssen unorthodoxe Wege gegangen werden und da lässt sich Churchill drauf ein, zusammen mit einem Teil seines Stabs eine geheime Mission ins Leben zu rufen. Er bespricht sich entsprechend mit ja, treuen Weggefährten, unter ihm auch der spätere James Bond-Bestseller-Autor Ian Fleming. Und ein weiterer Berater, M genannt, gespielt von Cary Elwes in dem Fall, der ist ein Brigadier. Und die kommen auf die Idee, wer der richtige Mann für eine solche Mission ist. Denn es stellt sich heraus, dass ein wichtiges Schiff in einem Hafen einer kleinen Insel vor Nigeria liegt, womit die deutschen U-Boote versorgt werden. Und zwar mit zum Beispiel Kohlenmonoxidfiltern, mit Munition und ähnliches. Und wenn man dieses Schiff irgendwie versenken könnte, würde das auf jeden Fall die U-Boote, ja, sehr schwer schädigen bzw. stilllegen, weil sie keine Kohlenmonoxidfilter etc. mehr hätten. Und somit würde das einen sehr starken Vorteil verschaffen und ja, den Krieg wohlmöglich in eine andere Richtung lenken, bzw. England vor der Kapitulation bewahren. Der richtige Mann für eine solche inoffizielle Geheimmission soll Major Gus March Phillips sein, gespielt von Henry Cavill. Der sitzt gerade im Knast, ist also greifbar und ja, ihm wird dieses Angebot unterbreitet, dass er sich ein Team zusammenstellen kann für dieses Himmelfahrtskommando. Denn wenn sie von den Briten gefangen werden oder ne, entdeckt werden, würden sie vor Gericht gestellt werden, er und seine Truppe. Und wenn die Deutschen sie erwischen, ja, kann man sich denken, was die mit ihnen machen würden. Auf jeden Fall erhält er relativ viel Freiraum und kann sich ein Team zusammenstellen. Da rekrutiert er also hauptsächlich einen Segelprofi, sage ich mal, Henry Haynes, dann ja, einen nordischen Hünen, Anders Larsen, der sich unter anderem mit Pfeil und Bogen gut auskennt. Und einen Sprengstoffspezialisten brauchen sie natürlich auch, denn natürlich soll dieses Schiff versenkt werden. Es ist ein zweiteiliger Plan. Zum einen segeln die Richtung Süden, Richtung nigerianische Küste. Und parallel dazu wird vor Ort schon ein Plan oder ein Teil des Plans in die Wege geleitet. Da gibt es nämlich noch den Agenten Herron und Marjorie Stewart. Die werden vor Ort schon mal so ein paar Vorbereitungen treffen, unter anderem den örtlichen Obernazi, gespielt von Til Schweiger, so ein bisschen um den Finger wickeln und bestimmte Vorbereitungen treffen, sodass dann in den Hafen relativ gut eingedrungen werden kann und das Boot versenkt werden kann. Natürlich geht nicht alles nach Plan. Unter anderem ist es auch so, dass ein Teammitglied in Gefangenschaft geraten ist im Vorfeld durch die Nazis und der muss natürlich vorher befreit werden. Das passt sich ganz gut, dass er gefangen gehalten wird auf einer Insel, die La Palma, und die liegt auf dem Weg. Also kann man da schon mal vorbeifahren und schon mal ein paar Nazis fertig machen, um dann quasi das Endstück, die Endetappe sozusagen in Angriff zu nehmen. Und wie ich schon erwähnt habe, geht nicht alles nach Plan und das ist so die Geschichte des Films.
Super, ich danke dir. Jo, Wolfgang, willst du mal anfangen? Wie hat dir dieser Film gefallen?
Ja, ich leide ja unter der Prämisse, dass wir unsere Ausgabe schon ein paar Mal verschoben haben jetzt. Und bei mir jetzt gut 3 Wochen her ist, dass ich den Film gesehen habe. Ich muss meine Erinnerung jetzt in der Tat nochmal auffrischen, was ja durchaus auch schon ein Zeichen ist. Also er bleibt jetzt nicht so wirklich lange in Erinnerung, sage ich mal. Aber ja, er ist, also die Tatsache, dass Nazis hier auf vielfältige Art und Weise beiseite geschafft werden, ist ja durchaus ganz unterhaltsam, sage ich mal. Auch das Setting.
Ist der einzig legitime Zweck für Nazis.
Ja. Also das ist durchaus und da werden durchaus ja reichlich Nazis auch auf kreative Art und Weise beseitigt. Das ist, wie gesagt, filmisch ganz unterhaltsam anzuschauen. Die Location ist irgendwie auch ganz nett, da in diesem kleinen Hafen da in Westafrika. Ist jetzt auch vom Drehort irgendwie nicht verbraucht gewesen oder so, war auch mal was anderes. Das Team, ja, ist ganz, ganz spannend zusammengesetzt. Als großer James-Bond-Fan habe ich mich dann natürlich auch über diesen Ian Fleming dann als Geheimdienstagenten gefreut, der da mit am Tisch saß und diese ganze Operation mit geplant hat. Isa Gonzalez hat ein paar echt tolle Outfits auch an, die sie da in diesen bei dieser Kostümparty unter anderem auch tragen darf. Und das Ganze ist zumindest ich fand es zumindest relativ unterhaltsam. Wie gesagt, er bleibt jetzt nicht allzu lange in Erinnerung, würde ich sagen. Und mich hat er jetzt eher dazu animiert, dass ich mal so zumindest vor meinem inneren Auge mal so diese Filme, die ähnlich gelagert sind, die ich bei mir in der Sammlung stehen habe, mal aufliste und die gegebenenfalls mal wieder aus dem Regal hole. Ganz vorneweg, der inhaltlich ähnlich und auch vom Gewaltgrad ähnlich gelagerte Inglourious Basterds, der aber filmisch deutlich besser ist jetzt als The Ministry of Ungentlemanly Warfare, aber auch so alte Sachen wie Escape to Asina oder die Kanonen von Navarone und solche Sachen. Also das kam mir jetzt zumindest dann mal wieder in den Sinn, diese Dinge anzuschauen.
Ja,
ich glaube, Blood and Gold könnte man auch noch nennen in der Reihe.
Ja, den ich tatsächlich auch besser fand. Auch wenn er nicht wirklich gut ist, aber sogar unterhaltsamer als Ministry of Ungentlemanly Warfare. Ich kann es, glaube ich, für mich in einem Satz zusammenfassen, indem ich sage, wenn Til Schweiger nicht das Schlechteste an einem Film ist, dann muss der Film ziemlich schlecht sein. Ich habe mich, glaube ich, für so einen Film oder bei so einem Film selten so gelangweilt. Weil er ist halt einfach nur glatte Oberfläche ohne irgendwas. Ich fand ihn weder witzig, die Locations sind ganz nett, ja, alles sieht irgendwie ganz schön aus, aber es ist halt einfach nichts dahinter. Ich fand die Action nicht wirklich gut und
vor allem im Finale ist sie ganz furchtbar, total schlecht geschnitten und ist irgendwie total wirr, da diese Szene auf diesem Boot oder so.
Absolut, kann ich voll und ganz zustimmen. Und das, ich dachte eigentlich nicht, dass ich einen Guy Ritchie-Film sehe. Er ist definitiv nicht der beste Regisseur der Welt, aber er hat es halt immer irgendwie oder meistens immer irgendwie geschafft, so eine gewisse Art von Unterhaltung einfach reinzubringen. Und die fehlt hier in meinen Augen einfach völlig. Ich könnte nicht genau sagen, warum oder wo es jetzt genau dran hapert, aber es ist irgendwie, hatte für mich immer irgendwas gefehlt und es passte nicht so wirklich zusammen. Das fing schon irgendwie mit dieser komischen Reise an, die so abgehackt wirkte und ach, dann fahren wir hier mal hin und dann müssen wir da noch hin und ich weiß es nicht. Das war alles wie so ein Versatzwerk und ich kann dir da auch nur zustimmen. Das Einzige, was auch bei mir wieder da ist, war die Lust auf Inglourious Basterds und die Kanonen von Navarone und diese ganzen alten, dummen, ich sage jetzt, oder noch älteren, dummen Actioner, die alle wesentlich meinen Erinnerungen zumindest unterhaltsamer sind als The Ministry of Ungentlemanly Warfare. Und bei dir, Stefan?
Ich fand ihn okay. Ich hatte nicht
Ja.
wirklich Bock drauf, muss ich sagen, tatsächlich, weil ja, ne, ich wusste schon, dass mir Inglourious Basterds definitiv weiterhin besser gefallen wird. Ich fand den Blood and Gold gut unterhaltsam auf seine Art und deswegen hatte ich nicht wirklich Lust drauf. Aber
Ja.
dann habe ich ihn angeguckt und wie du selbst sagst, ich nehme jetzt einfach mal deine Worte, er war sehr glatt und oberflächlich.
Ja.
Aber das fand ich okay. Ist definitiv ein guter Film, aber man konnte ihn so weggucken. Der hat definitiv Schwächen. Gerade hätte ich mir ein bisschen prägnantere Charaktere gewünscht. Gerade Guy Ritchie kriegt es ja manchmal hin, wirklich gute Charaktere zu kreieren. Hier
Ja.
waren die Darsteller zwar alle in Ordnung auf ihre Art her, aber so keine Figuren, die wirklich einen packen konnten irgendwie oder so. Ne? Also ich. Wie gesagt, Cavill fand ich in Ordnung, er hat seine Rolle gut gespielt, aber die war halt nicht so geschrieben, dass sie irgendwie hängen blieb. Und dass dieses, wie du es als glatt bezeichnet hast, das trifft es eigentlich ganz gut. Ich fand auch Alan Richardson, oder Richson, Richson heißt er
Richen,
ja,
ja.
Richen,
Reacher, sag Reacher.
Reacher, genau. Ich fand Reacher ganz cool auf seine Art, aber es war halt auch nur so one-dimensional cool irgendwie.
Ja.
Und ich gebe dir vollkommen recht. Til Schweiger war nicht das Schlechteste und er war irgendwie ganz okay in der Rolle tatsächlich.
Ne, ja.
Ja, und ich hatte auch gedacht, dass er wesentlich weniger Screentime hat. Ich dachte, das wird so ein
Auch, ich dachte
typisches.
halt auch so, ja, so Nazi-Opfer halt, oder
Genau,
einmal da
genau.
erschossen und weg oder irgendwie sowas. Nee,
Ja,
nee, er
und
war
er.
ja hatte tatsächlich der noch eine bleibendere Rolle und hat das auch völlig okay gemacht. Also ich bin jetzt
Ja.
kein Fan von ihm und von daher war ich dann schon echt überrascht, so dass das doch einigermaßen
Richtig.
funktioniert hat und weil er ja auch ein bisschen, ich weiß nicht, aber reduzierter war und nicht ganz so sich auch in den Vordergrund geschoben hat, wie es er sonst gerne so tut. Und von daher funktionierte das dann einigermaßen.
Ja, fand ich auch. Also Richie scheint ihn da irgendwie im Griff gehabt zu haben. Und er hätte ja auch
Ja.
tatsächlich bei Inglourious Basterds damals auch mitgespielt. Und ja, hier, wie gesagt, war ich überrascht, ihn da so präsent zu haben und nicht, dass ich ihn gehasst habe, weil er Til Schweiger ist, so ungefähr,
Ja,
sondern weil er
genau.
einfach nur ein scheiß
Er
Nazi
war
war.
halt einfach, genau, einfach ein Darsteller unter vielen, so ungefähr, ne?
Genau. Nee, aber sonst gebe ich auch recht. Also die Action fand ich teilweise ganz unterhaltsam, so wie ich den Film auch teilweise ganz unterhaltsam fand. Aber es hat halt auch nicht viel ausgemacht. Ich fand die Action-Szenen im Boot gar nicht so schlecht. Die fand ich, hatten eine gewisse, ja, ich will nicht sagen Wucht, aber die waren ein bisschen wuchtiger. Was mich eher nicht so begeistert hat, ist den langen Spaziergang am Dock entlang mit den,
Ja.
wir töten den, dann töten wir den, dann töten wir den, wo sie schon sagten, ja, na, unsere Schuhsohlen werden schon abgenutzt, ich weiß es nicht. Jetzt salopp übersetzt, ich habe den natürlich im O-Ton geguckt. Wir könnten ja auch ein Auto nehmen, so ungefähr. Wo ich auch dachte, ja, ne, die laufen da nur lang und erschießen einen nach dem anderen. Das war halt so ein bisschen, wo ich
Ja,
dachte,
oder also teilweise halt auch so dümmlich irgendwie, wo sie halt die gesammelte Wachmannschaft da in diesem Lagerhaus in Anführungszeichen einsperren, weil sie da eine Party veranstalten und keiner irgendwie mal rausgeht, um eine Zigarette an der frischen Luft zu rauchen oder so. Nee, die sind da alle dann brav in ihrem Warenhaus eingesperrt, damit sie da dieses Versorgungsboot abschleppen können oder so. Also das ist halt irgendwie, war total Banane. Oder dann, wie du schon gesagt hast, diese Sequenz da am Hafen, wo dann teilweise auf diese Boote immer hin und her umgeschnitten wurde, wo du gar nicht wusstest, wo sie jetzt eigentlich hinschießen oder was da noch alles sein soll, was da jetzt auf sie zukommt und wo Leute noch herkommen, die ja zum Großteil eigentlich in diesem Warenhaus sein sollten oder in diesem Lagerhaus und ja, irgendwie alles ein bisschen kreuz und quer.
ja, und dieses Nicht-Kantige war auch so eine Sequenz, wo ich dachte, als er Eliza González quasi enttarnt hat und da mit diesen Fesseln ankam, da dachte ich, da wird es vielleicht noch eine Szene geben, die so ein bisschen in die Richtung geht und dann wird er durch eine Explosion unterbrochen oder so an seiner, wo er sich an ihr auslässt oder so. Aber das kam ja gar nicht so weit. Da wurde er schnell umgeschwenkt, beziehungsweise wurde er dann gefesselt einfach ins Auto gesetzt. Was ich ganz gut fand, war, dass am Ende ein paar schöne handgemachte Explosionen drin waren, dass nicht zu viel CGI-Krams dabei war. Klar, natürlich die Schiffsgeschichten, Schiffsexplosionen waren CGI, aber das hätte man ja auch kaum anders machen können. Wie gesagt, ich fand ihn nicht schlecht, ich fand ihn nicht gut und meine Wertung kann man sich fast schon denken, wenn ich so formuliere das Ganze, aber definitiv nicht so gut wie Tarantino und ich war noch nie so ein großer Guy Ritchie-Fan, deswegen habe ich jetzt auch nicht wirklich viel mehr erwartet, muss ich gestehen, zumal die Materie, wie ich es schon dreimal erwähnt habe, jetzt mich auch nicht irgendwie gereizt hat in dem Fall.
Ja. Ja, ich bin jetzt auch kein Fan, aber er hat zumindest immer einen gewissen Unterhaltungsfaktor in seinen Filmen drin. Ja, auch Charaktere einfach, wie Wolfgang ja schon sagte, aber die fehlten hier halt auch. Und wie du das ja auch schon erwähnt hast, komplett. Deswegen, ja, ich weiß es nicht. Ich hatte mir auch nicht viel erwartet, aber ich habe halt auch nicht so wenig erwartet, bin ich ganz ehrlich.
Ja, es sind so ein typischer Streaming-Film irgendwie. Also, ne, man schaut ihn an, rauscht an einem vorbei und dann vergisst man ihn so wie Wolfgang so ungefähr.
Ja, ein paar Wochen. Absolut. Ja. Aber man merkt irgendwie auch, dass, also, oder man hat so, weiß, was heißt man merkt, aber man hat zumindest das Gefühl, dass da auch keiner wirklich viel investiert hat. Ne? So, man hat irgendwie ein Skript, ach komm, das drehen wir jetzt schnell runter und auch gehen wir wieder nach Hause und das läuft auf irgendeinem Streaming-Dienst und tschüss. Also. Tatsächlich McDonald's für den Bildschirm.
Ja, ich muss tatsächlich noch die letzten Guy Ritchie-Filme nachholen. Die waren ja auch größtenteils Amazon-Produktion. Hier The Covenant oder Der Pakt. Und,
den habe ich auch noch nicht gesehen.
Ja, und den davor habe ich auch noch nicht gesehen.
Operation Fortune?
Ja, genau, der.
Der fehlt mir auch. Der ist okay.
Und tatsächlich fällt mir ein Cash Truck, habe ich auch noch nicht gesehen. Also ich bin ziemlich weit hinterher, wie man merkt.
Ja.
Operation Fortune ist der mit Statham und na wie Aubrey heißt
Plaza der? Aubrey Plaza und so.
Und Aubrey Plaza, genau.
Ja, okay.
Ja. Da war auch Josh Hartnett dabei.
Stimmt. Genau, also die letzten drei, weil Cash Truck habe ich auch noch nicht gesehen, die muss ich tatsächlich nochmal nachholen.
Wrath of Man war das, glaube ich, dieser Cash Truck, oder? Wrath of Man, kann das sein,
dass ja,
das
genau.
der ist? Ja, ah, okay. Ja. Mit Jason Statham, ja.
Ja.
Und auch Josh Hartnett, übrigens.
Okay. Gentleman fand ich ganz nett eigentlich auch. Also von den Jüngeren jetzt.
Gentleman, was war das
für? Der mit Matthew McConaughey.
Genau, der war tatsächlich noch ganz nett. Ja. Das war auch der letzte, den ich
geguckt stimmt. Hab. Ja, genau, der war auch ganz nett. Da war ja Colin Farrell fand ich da auch.
Stimmt, als Jogginganzug tragender.
Genau.
Killer
ja, und da war Hugh Grant ja auch schon dabei. Genau.
Ja. Und da wollte ich mir tatsächlich auch mal die Serie angucken.
Ja, die hat mich nicht abgeholt. Ich habe da die ersten zwei Folgen angeguckt, das war nicht meins.
Okay.
Ich sag. Das fand ich. Das ist, das ist zu viel Guy Ritchie, weißt du, eine ganze Serie. Das ist mein Film, okay, aber eine ganze Serie habe ich nicht durchgehalten. Das war mir dann echt auch irgendwie zu doof und zu langweilig.
Okay. Ja, ich weiß gar nicht groß, was ich noch erzählen soll über den Film. Wie gesagt, da ist jetzt nicht so viel hinter. Wenn es eine wahre Geschichte war, das ist ja vielleicht schon ganz nett. Natürlich hat man seine Freiheiten genommen. Tatsächlich soll ja...
Ja, Fleming war ja tatsächlich beim Geheimdienst und so.
Genau.
Ne? Also.
Ja, also deswegen, das ist nicht uninteressant, sage ich mal. Aber klar wird es nicht sich so abgespielt haben. Man sah auch schon in den Fotos, dass die auch ein bisschen nicht so attraktiv aussahen, um das mal so ganz vorsichtig zu formulieren. Aber es ist okay. Ne? Es wird ja oft gemacht, dass da alte Geschichten so neu aufgearbeitet werden. Wie gesagt, ich kann dem Film auch nicht wirklich böse sein, weil ich auch nicht mehr erwartet habe von ihm irgendwie. Und wie gesagt, es war halt so ein typisches Streaming-Produkt irgendwie. Man konnte es gucken, man merkte, da war jetzt nicht groß viel Herzblut dabei. Es war solide produziert alles. Und es hat mich nicht gelangweilt, im Gegensatz zu wahrscheinlich Andreas, weil er da nicht so angetan von war.
Ja.
Aber ja, deswegen ist jetzt so, Schulterzucken, aber nicht wirklich geärgert irgendwie bei mir.
Ich weiß auch nicht, ob Isaac Gonzalez jetzt unbedingt die beste Besetzung war für die Rolle, die sie gespielt hat. Also sie ist, wie gesagt, schön anzusehen, aber ich, als
gegen die habe ich nichts anzusehen gehabt. Die hat auch solide gespielt.
Ja. Ne? Also sie war nicht schlechter als die anderen irgendwie oder wie da irgendwie ab. Also das fand ich jetzt auch nicht.
Ja.
Aber gut. Ja, dann bleibt, aber es gibt wirklich nicht viel über diesen Film zu sagen und ich
Ja.
glaube, keiner von uns wird den je wieder angucken, nehme ich mal an.
Nee, das ist aber mit den meisten Streaming-Filmen irgendwie so, dass man die in den.
Ja.
Also, einer, der mir jetzt echt spontan einfällt, ist Prey, wo ich mir
Ja,
dann.
da habe ich mir tatsächlich ja auch die 4K-Scheibe
Genau,
geholt,
ja.
einfach weil ich mir gedacht habe, falls ich mal kein Disney Plus mehr habe und so,
Ja.
weil den kann man tatsächlich auch immer mal wieder angucken.
Aber ansonsten ist
Der ist echt gut.
echt wenig dabei, wenn ich jetzt so über die letzten Jahre nachdenke. Spontan wird mir jetzt noch Kate einfallen von Netflix mit Mary Elizabeth Winstead, den ich auch immer mal noch auf Disc haben wollte, aber den es vermutlich nie auf Disc geben wird. Und
Den wird
ansonsten,
es wahrscheinlich nicht geben,
ja,
nee.
schaut's dünn aus. Aber ja, so ist es halt. Es ist mittlerweile halt auch so irgendwie
Ja.
Fließbandware. Was auch fast irgendwie
Leider.
schade ist, ne?
Ja, also tatsächlich, ja. Also.
Aber er lief ja sogar im Kino, glaube ich, auch zumindest kurzzeitig in
In den USA auf jeden Fall.
ja, ich glaube auch in
Aha.
Deutschland. Ich bin mal nicht 100, aber
Also in den USA lief er in den
ja.
Kinos, da war keine Amazon-Produktion, da ist er aber fies gefloppt. Und international war halt, hat er Amazon sich den geschnappt.
Ach nee,
Okay. Aber
scheinbar im April muss er auch in Deutschland in den Kinos gelaufen sein. Vielleicht in Berlin in irgendeinem Hinterhofkino oder so, ich weiß es nicht.
ja,
Aber so ein
wahrscheinlich in
großer Release war es
irgendwelchen.
nicht.
Ja, aber in den USA hat er tatsächlich
Ja.
einen regulären Release gehabt.
Nee, aber es ist ja, wie gesagt, Massenware und es gibt tatsächlich nicht viel, wo ich sage, das ist ein Streaming-Film und den würde ich wieder gucken. Da stimme ich dir tatsächlich zu.
Also ich habe gerade
Was
noch mal geguckt.
ja.
Tatsächlich hat er in den USA insgesamt 20 Millionen eingespielt und international noch mal 6 Millionen obendrauf. Also war er
Okay.
nicht nur in den USA in den Kinos.
Ja.
Ja. Genau, ich gucke gerade. USA lief er. Ja gut, dann lief er in den Vereinigten Arabischen Emiraten, in Litauen, Russland und Hongkong noch.
Okay, naja.
Ja, das sind so die Länder.
Gut, dann Wertung. Was sagt ihr?
Ja, ich habe es ja quasi schon angedeutet, 5 von 10.
Wolfgang?
Ja, auch so in diesem Territorium. Ich hatte aufgeschrieben, habe ich 6 von 10 damals, aber ja, durch die Tatsache,
Du
dass er. Da,
distanzierst dich von deinem vergangenen Ich.
ja, weil er halt so irgendwie so nichts oder
Es bleibt
nichts
nichts hängen am
Bleibendes
Übrigen.
hat oder so,
Ja.
dann ist es halt auch irgendwie, keine Ahnung, wenn man jetzt den Podcast dann mit oder. Sagen wir es so, wenn du mich im halben Jahr nach dem Inhalt von dem Film fragst, dann
Weißt du nichts und sagst vielleicht sogar eher was? Haben wir den schon mal geguckt?
vielleicht auch so oder ja, da
Ja.
könnte ich dir dann spontan vielleicht mehr über die Kanonen von Navarone erzählen, wie zu The Ministry of
Ja.
Ungentlemanly Warfare.
Wahrscheinlich, ja. Ich gebe eine knappe 4 von 10. Mehr ist da tatsächlich für mich nicht drin. Jetzt nicht ganz schlecht, aber halt auch weit von einem guten
Ja.
Film weg.
Ja.
Okay, dann würde ich sagen, sind wir durch für heute. Es war mir wieder ein Vergnügen. Ich hatte Spaß und ich freue mich auf die nächste Ausgabe. Bis dahin verbleibe ich, euer Andreas und tschüss.
Ja, auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.